Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum Energate News Update am Freitag, den 7. Februar. Wir zeichnen auf morgens 9:30 und wir blicken zurück auf die Woche, auf die energiewirtschaftliche Woche. Was hat sich getan in den vergangenen Tagen? Und da kann man erstmal festhalten, dass wir eine vergleichsweise ereignisarme Woche hatten, was nicht zuletzt daran liegt, dass sich das Bundesland Berlin eine Woche Winterferien gönnt. Damit ist soweit klar, dass der politische Betrieb, auch wenn wir auf eine Bundestagswahl zusteuern, in dieser Woche ein Stück weit weniger aktiv war. Das soll uns aber überhaupt nicht stören, denn wir haben für diese Woche genug Themen auf dem Zettel, die dann allerdings ein bisschen weniger politisch ausfallen. Wir machen stattdessen einen kleinen Ausflug in den Norden, denn wir beschäftigen uns heute mit der Offshore-Windkraft und gehen sogar noch ein bisschen weiter nördlich bis nach Skandinavien. Dazu vielleicht später mehr. Erstmal möchte ich kurz vorstellen, wer mich hier heute sozusagen verstärkt im Team. Das ist zum einen Ron Heinen, Kollege aus dem Essener Büro. Hallo Ron.
Hallo Ruben.
Und zweite Verstärkung ist Philipp Akoto, ebenfalls aus dem Essener Büro. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo.
So, und Ron, wir holen dich direkt mal mit dazu, denn du warst in dieser Woche auf einer Pressekonferenz. Da ging es um den Ausbau der Offshore-Windkraft. Das meinte ich eben mit einem Ausflug in den Norden. Da ist Bilanz gezogen worden zum Ausbau im vergangenen Jahr. Du hast dir das alles angehört. Zuerst einmal, bevor wir auf die Zahlen gucken, wie war denn so dein Eindruck, wie ist denn so die aktuelle Stimmungslage überhaupt in der Branche und wie waren die Menschen, die da so, mit denen du zu tun hattest, was für einen Eindruck haben die auf dich gemacht?
Ich habe das Gefühl, dass die Stimmung so ein bisschen zwiegespalten ist. Also einerseits sieht sich die Branche auf Zielkurs, die Ziele für 2030, für 2035 rücken in machbare Nähe, was natürlich die Branche positiv stimmt. Es gab viele regulatorische Verbesserungen in den letzten Jahren. Die Flächenentwicklungsplanung ist, glaube ich, ein gutes Tool, was der Branche sehr hilft. Andererseits, und das ist, glaube ich, das, was mir dennoch mehr in Erinnerung geblieben ist, sind diese Dauerstreitthemen weiterhin Thema. Mit Dauerstreitthemen, da meine ich Ausbau der Seehäfen, das Auktionsdesign, sichere Rahmenbedingungen schaffen, die Sicherung kritischer Infrastruktur, gerade in den letzten Monaten wieder akut geworden. Das sind alles so Themen, die die Branche gerade umtreibt, die so ein bisschen mit Sorge betrachtet werden und wo Antworten im Grunde auch schon seit Jahren gesucht werden.
Okay, da schauen wir vielleicht gleich nochmal genauer drauf. Dann kommen wir doch jetzt vielleicht mal auf die blanken Zahlen. Wie hat sich denn das Jahr 2024 der Zubau in Nord- und Ostsee entwickelt?
Die Zahlen sind, wie sagt man das? Also erstmal positiv. Sie sind besser als 2023. 2024 wurden insgesamt 73 Offshore-Anlagen mit einer Leistung von 742 MW in Betrieb genommen. 2023 waren es nur knapp über 200 MW, also mehr als eine Verdreifachung, was natürlich erstmal positiv ist. Ende 2024 war damit dann eine Gesamtleistung von ungefähr 9200 MW und zusätzlich sind 1900 MW in Bau, weitere 1900 MW ist der Investitionsentscheid gefallen und bei 3100 MW gab es bereits einen Zuschlag in den Auktionen oder haben einen Netzanbindungsanspruch. Das heißt, da hat sich schon durchaus was getan. Auch für die Zukunft gibt es durchaus schon sichere Projekte. Und Merle Heiken, sie ist eine Projektmanagerin bei der Deutschen Windguard, hat das ungefähr so beschrieben, dass das Ausbauniveau in den nächsten Jahren, also bis einschließlich 2027, ungefähr auf dem Niveau von 2024 liegen wird, also diese ungefähr 750 MW. Und ab 2028 würde dann der Ausbau-Turbo endlich zünden.
Okay, also das
war so ungefähr die Beschreibung, genau.
Man muss sich das auch tatsächlich nochmal in Zahlen vor Augen führen. Du hast gesagt, es sind ungefähr 9000 Megawatt installiert und das Ziel bis 2030, das sind ja 30, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, wir haben jetzt nicht mal ein Drittel. Wir installieren Windkraft im Meer, glaube ich, seit ungefähr 15 Jahren. Da haben wir jetzt 9000 geschafft und wir wollen bis 2030, ich gucke auf den Kalender, das sind noch 5 Jahre, wollen wir das mal eben mehr als verdreifachen. Ich glaube, da ist relativ klar, dass wir dann vor einer ziemlich großen Herausforderung stehen, oder?
Ja, die Aufgabe ist groß und es wirkt natürlich auch immer als Außenbetrachter so ein bisschen unrealistisch, wenn man ehrlich ist. Also 2 Drittel fehlen noch und dass sich da so viel in den nächsten Jahren tun wird, wirkt auf jeden Fall sehr ambitioniert. Dazu muss man sagen, dass die Flächenplanung und die Auktion schon bis 2034 vorgeplant sind. Mhm. Und dementsprechend gibt es einen ziemlich genau geplanten Ausbaupfad, wie das alles geschehen soll. Und sollte alles so funktionieren, wie das vorgesehen ist, dann sind sich die Branchenverbände eigentlich sehr optimistisch, dass das funktioniert.
Okay.
Mhm. Deshalb auch dieses optimistische Feedback, was irgendwie teilweise halt auch mitschlug. Also es ist nicht so, dass das komplett unrealistisch ist. Die Aufgabe ist groß, die ist ambitioniert, aber man sieht sich auf dem Weg.
Jetzt hast du eben schon so ein paar Schmerzpunkte angesprochen. Was sind denn so aus deiner Sicht die größten Hürden, die da noch sozusagen dazwischen funken können?
Also ein ganz großes Problem sind die Netzanschlüsse. Mhm. Ich hatte ja gerade die Zahlen präsentiert. Was ich außen vor gelassen habe, ist, dass der Windpark Borkum Riffgrund 3 von Ørsted fertig ist und theoretisch Strom einspeisen könnte. Der Netzanschluss, der ist aber noch nicht fertig. Der sollte eigentlich in diesem Jahr fertig werden, ist jetzt wahrscheinlich bis aufs erste Quartal 2026 verschoben.
Okay.
Das heißt, wir haben einen fertigen Offshore-Windpark mit immerhin knapp 930 MW Leistung, der sich jetzt um fast ein Jahr verzögern wird bei der Inbetriebnahme.
Okay, wie ist das? Wie kann sowas sein? Wie ist das passiert?
Der BWO-Geschäftsführer Stefan Timm sagte darauf, dass Corona-bedingt Lieferverzögerungen der Grund seien. Also, dass einfach die Lieferketten weltweit durch Corona so ins Wanken geraten sind, dass sozusagen höhere Gewalt der Grund sei. Und generell sei es einfach ein unvorhersehbares Ereignis. Also, da wurde so ein bisschen die Schuld von sich geschoben, von allen Parteien geschoben, sondern wurde einfach gesagt, da können wir nichts für, das ist nun mal so.
Okay, ja. Okay, das klingt schon mal sehr versöhnlich, dass da nicht gegenseitig mit Anschuldigungen gearbeitet wird. Aber trotzdem ist es natürlich ein Kuriosum. Aber es leuchtet auch ein, dass irgendwie die Synchronisierung von Netzausbau und Bau der Offshore-Windräder, das ist kein Pappenstiel, das ist sicherlich viel Koordination. Und wenn wir zurückgucken, du hast Lieferketten als Stichwort genannt, da gab es ja durchaus in vielen Bereichen Verwerfungen. Von daher kommt das jetzt vielleicht irgendwie auch nicht komplett überraschend. Und wenn man weit zurückguckt, weiß man auch, dass das ja auch nicht komplett neu ist in der Geschichte der Offshore-Windkraft in Deutschland. Das hat es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben, dass Windparks fertig im Meer standen und der Netzanschluss auf sich warten ließ. Von daher verstärkt sich da so ein bisschen nochmal das Gefühl, das ist jetzt keine komplette Überraschung, aber sicherlich ein Ärgernis für nicht zuletzt für die Energiewende, weil der Strom uns ja wahrscheinlich, der grüne Strom uns ja gut tun würde.
Ja, vielleicht noch eine Anmerkung. Die Verzögerung führt wohl dazu, dass das Ziel von 30.000 MW im Jahr 2030 um ein Jahr nicht erreicht wird. Das heißt, wir haben ein Jahr Verzögerung. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass bei so ambitionierten Zielen ein Jahr vielleicht auch nicht ganz so dramatisch ist. Also der BWO sieht nämlich auch, dass das Ziel für 2035 erreicht wird, und zwar sogar ein Jahr früher. Also das ist alles immer so ein bisschen natürlich zu sehen, wir können nicht in die Zukunft gucken, aber wir haben da mit Sicherheit Probleme, die angegangen werden müssen.
Okay.
Wie sich es am Ende entwickelt, ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, und ja, wir wissen es natürlich nicht genau. Ne?
Jetzt mit Blick auf die Ziele, die Offshore-Ziele, die wir da verfolgen, ist ja zuletzt auch nochmal eine Debatte aufgekommen, über diese Ziele grundsätzlich nochmal zu sprechen, vor dem Hintergrund, dass zunehmend ein Problem der Verschattung auftritt. Ich habe mich damit nicht genauer beschäftigt. Ich paraphrasiere das mal, dass die einzelnen Windparks in Nord- und Ostsee sich gegenseitig den Wind wegnehmen und dann sozusagen die erzeugte Energie vielleicht weniger ausfällt, als man das ursprünglich angenommen hat. Deswegen sind einzelne, also vor allem die Minister aus den Küstenländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen, sind schon mit Forderungen auf die Branche zugekommen, über diese Ziele, diese Ausbauziele nochmal nachzudenken, weil es ja nicht darum geht, eine möglichst hohe Zahl an Windrädern zu installieren, sondern eine möglichst hohe Energiemenge damit zu erzeugen. War das Thema auf dieser Pressekonferenz?
Das war ein bisschen Thema. Andreas Mummert, Leiter Politik bei der Stiftung Offshore Windenergie, hat darauf reagiert, auf Rückfrage aus dem Plenum. Und er hat klargestellt, dass diese 70 GW bis 2045 ja auch nicht aus dem Nichts entstanden sind, sondern dass dieser Bedarf ausgerechnet wurde und dass man sich daran auch orientieren soll und dass es nicht Ziel sein kann, weniger Leistung zu installieren, sondern dass man mit Hilfe technischer Lösungen dafür sorgen soll, dass diese Abschattungseffekte eben nicht so schlimm sind. Und erste Reaktionen gibt es ja auch schon. Im Flächenentwicklungsplan 2025 wurden die Flächen teilweise verkleinert, von 2000 MW auf 1000 MW, um diese Abschattungseffekte nicht so schlimm ausfallen zu lassen.
Okay.
Also da gibt es schon erste Reaktionen, das ist der Branche bewusst, aber diese generelle Abkehr von den 70 GW, das wurde stark abgelehnt. Was ja auch Sinn macht. Wir reden da schließlich von der Offshore-Branche, die will mit Sicherheit nicht ihre Ziele kleinreden.
Nee, klar. Das sicherlich nicht. Ich habe noch ein anderes Thema im Kopf, wenn ich höre Offshore-Windkraft. Wir hatten in der Vergangenheit auch immer eine Diskussion mit Blick auf die Ausschreibung über die Akteursvielfalt. Da wurde darüber gesprochen, dass der Markt an Projektierern kleiner geworden ist durch diese Umstellung auf eine zentrale Ausschreibung. Und dann ist es ja auch so, dass zuletzt in den Ausschreibungen vor allem die ganz großen Ölkonzerne Zuschläge erhalten haben. Wie ist da so die Wahrnehmung in der Branche? Ist das ein Problem? Ist die Akteursvielfalt ein Thema? Wurde darüber gesprochen?
Also die Akteursvielfalt sorgt auf jeden Fall für die ein oder anderen Kopfschmerzen, glaube ich. Ich glaube, das Auktionsdesign, seitdem es das gibt, wird es kritisiert und es werden Änderungen gefordert. Und auch da habe ich das Gefühl, dass sich der Ton so ein bisschen verschärft hat. Andreas Mummert sagte, dass das Problem des Auktionsdesigns von Jahr zu Jahr virulenter geworden sei und dass da nun wirklich Änderungsbedarf bestehe. Und nur um nochmal in Erinnerung zu rufen, was das eigentliche Problem ist oder das, was viele halt bemängeln, das Auktionsdesign, so wie es derzeit ist, zielt darauf ab, möglichst hohe Erlöse zu erzielen. Das heißt, wenn ein Unternehmen am Offshore-Markt teilnehmen möchte, muss es erstmal enorm hohe Summen investieren, um überhaupt an die Flächen zu kommen. Und das hat natürlich viele Nachteile oder zieht viele Probleme mit sich und ist auch einer der Gründe, warum Mineralölkonzerne in Offshore investieren können, weil die halt die Kapitalmacht haben.
Ja, dazu muss man vielleicht nochmal sagen, die Offshore-Windkraft, die Ausschreibung, da ist es ja schon längst so, dass mit 0 Cent Geboten gearbeitet wird. Das heißt, die Unternehmen, die sich um eine Fläche bewerben, wollen gar keine Fördermittel mehr dafür, sondern bieten 0 Cent. Weniger kann man eigentlich nicht bieten. Problem ist, dann gibt es kein Entscheidungskriterium mehr, wie man diese Gebote unterscheiden kann. Da gibt es jetzt im neuen Ausschreibungsmodell, so neu ist es gar nicht mehr, aber im aktuellen Ausschreibungsmodell dieses Instrument, dass die Unternehmen dann sozusagen noch was obendrauf legen. Das ist das, was du meintest. Und das sind ja, glaube ich, zuletzt sogar Milliardensummen gewesen, was dann wieder auf den Strompreis teilweise zumindest umgelegt wird. So habe ich es in Erinnerung. Viele Unternehmen haben sich gewünscht, dass es andere Entscheidungskriterien gibt, dass es nicht allein ums Geld geht, weil das ist das, was du meintest. Dann kommen natürlich die finanzkräftigen Akteure zum Zuge.
Ich glaube, wenn ich da mal einhaken darf, dass sich das auch deswegen ein kleines bisschen dreht, weil eben die Probleme, die du angesprochen hast, Ron, mit den Netzanbindungen, die natürlich sind den Akteuren, die wir gerade genannt haben, jetzt den Ölkonzernen auch nicht verborgen. Und ich glaube, was das Ganze auch noch mit verändert, ist deswegen, dass solche Konzerne dann vielleicht auch gar nicht mehr so viele Milliarden bereit sind, da reinzugeben, weil eben die Projekte nicht so kommen und größere Probleme haben oder andere, also weil es da eben diese Probleme gibt, die du angesprochen hast. Und dann würde das ja dafür sprechen, dass einfach dieses Ausschreibungsdesign an der Stelle so ein Stück weit an eine Grenze stößt, weil dann einfach man nicht mehr diese Milliardenerlöse damit erzielen kann, weil selbst die kapitalstarken Konzerne, die das können, das vielleicht auch gar nicht mehr in dem Maße wollen. Damit meine ich nicht, dass sie jetzt sagen, okay, wir machen das gar nicht mehr, sondern dass man halt über 4 Milliarden Euro, die Lose oder so, dass das einfach in der Form nicht mehr erzielt werden könnte. Also das ist so ein Trend, den ich so ein bisschen wahrnehme, weil ich mich auch ein bisschen von Unternehmensseite, also mit der Perspektive der Unternehmen da in letzter Zeit beschäftigt habe.
Okay, dazu passt ja vielleicht, dass wir zuletzt ja auch berichtet haben, dass es im Ausland eine Auktion gab, wo es dann gar keinen Bieter mehr gab. Ich rede von Dänemark. Ron, ich glaube, du hast dich auch genauer damit beschäftigt. Da gab es tatsächlich eine Offshore-Wind-Auktion und es hat sich niemand gefunden, der daran teilnehmen wollte. Ist das richtig?
Das ist richtig. Es gab bei der letzten Offshore-Ausschreibung in Dänemark eine komplette Nullrunde. Es gab niemand, der sich dafür interessiert hat. Und ich habe dann auch mal nachgefragt, ob denn die deutsche Offshore-Branche jetzt Dänemark sozusagen als Schreckensgespenst sieht, weil die Auktionsdesigns sind durchaus ähnlich. Da wurde natürlich schon darauf verwiesen, dass Dänemark nochmal deutlich kleiner ist, dass einfach auch die Stromabnahme in Dänemark kleiner ist als in Deutschland. Also es wird einfach mehr Strom gebraucht als in Deutschland. In Dänemark wurde das sogenannte Overplanting der Netzanschlüsse eingeführt, was jetzt auch in Deutschland gemacht wurde durch den letzten Flächenentwicklungsplan. Das heißt, die Netzanschlüsse sind größer als die installierte Leistung am Ende sein wird. Das wurde nicht mit der Branche konsultiert und das wird wohl sehr kritisch gesehen. Und das führte laut Tim dazu, dass in Dänemark dieses Interesse nicht bestanden hat.
Durchaus überraschend, wenn man so mit ein bisschen Abstand drauf guckt, wenn wir sehen, dass es in den deutschen Ausschreibungen ja offenbar einen gesunden Wettbewerb gibt mit 0 Cent Geboten, dass dann in Dänemark auf einmal keine Gebote kommen, aber wir nehmen so ein Stück weit wahr, dass sich der Wind ein bisschen gedreht hat. Es gab ja zuletzt auch erste Konzerne, auch wieder im Ausland, die Projekte zurückgestellt haben. Da denke ich zum Beispiel jetzt an Großbritannien. Also da ist ein bisschen Bewegung drin und längst noch nicht so viel Sicherheit, wie man sich das vielleicht wünschen könnte.
Zu Dänemark könnte ich auch noch was beitragen, eher so eine Überlegung. Und zwar, was ich so gehört habe, ist auch, oder ein Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark im Auktionsdesign ist, dass die eine stärkere Bindung an Wasserstoffprojekte hatten oder haben als in Deutschland und dass die auch eine Beteiligung des Staates noch stärker drin haben in den Projekten dann, also wie es dann weitergeht. Und das sind auch zwei Punkte, die jetzt vielleicht ein bisschen dazu beigetragen haben können, dass man sagt, das Angebot war jetzt nicht so attraktiv.
Gut, jetzt sind wir sozusagen in Dänemark angekommen. Dann machen wir doch vielleicht den nächsten Schritt auch noch, sozusagen über den Kattegat, wenn das die richtige Bezeichnung ist. Geografisch bin ich da nicht ganz sicher. Da gibt es ja unterschiedliche Meerengen. Ich hoffe, dass das stimmt. Ich will darauf hinaus, Philipp, wir hatten in dieser Woche die zwei Bilanzen von skandinavischen großen Energiekonzernen, die beide aber eigentlich auch einen interessanten, eine interessante Perspektive auf den deutschen Markt haben. Und du hast dir das mal angehört. Ich rede zum einen von Equinor. Das andere, die andere Bilanz ist Vattenfall, aber gucken wir zuerst mal auf Equinor. Da habe ich rausgehört, das Unternehmen rudert so ein bisschen zurück strategisch, nicht mehr so stark auf erneuerbare Energien, sondern da wird auf einmal wieder davon gesprochen, die Öl- und Gasförderung auszubauen. Was ist da los?
Das stimmt. Die haben jetzt einerseits haben sich 2022 eine Transformationsstrategie gegeben mit einem ambitionierten Ausbauziel. Das waren 12 bis 16 GW bis 2030. Ausgangspunkt ungefähr 2,4 GW, was die haben. Aber jetzt, die sind nicht nur in Europa, sondern auch auf den amerikanischen Kontinenten und überall sehr international aufgestellt. Trotzdem ist das ein sehr ambitionierter Weg, den sie da 2022 sich vorgenommen haben. Und jetzt ist es so, dass sie das im Rahmen dieser Bilanzpressekonferenz ein ganzes Stück zurückgenommen haben, und zwar auf 10 bis 12 GW. 2030, was ja, wenn man in die Spitze guckt, fast ein Viertel weniger ist, also 16 GW, 12 GW. Und parallel dazu haben sie gesagt, oder dass sie bis 2027 das Öl- und Gasgeschäft und die Exploration meiner Meinung nach vor allem 10% steigern wollen. Das zum Teil, indem sie bestehende Ölfelder weiter bearbeiten, sage ich jetzt mal ganz unfachmännisch, und aber auch zum Teil, dass man neue Quellen da so ein bisschen erschließt.
Ja, also mir gehen dazu, wenn ich das höre, gehen mir zwei Dinge durch den Kopf, die ich als Kontext durchaus bemerkenswert finde. Zum einen denke ich irgendwie an Shell, ein Unternehmen, das genau diesen Transformationsschwenk ja auch schon mitgemacht hat, vor ein, zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, auch gesagt haben, die Strategie hin zu einem stärker regenerativen Energiekonzern hat das Unternehmen damals ja so ein Stück weit zurückgenommen, stärker auf Öl gesetzt, sozusagen als Vorwegnahme von Drill Baby Drill, wie es Donald Trump ja heutzutage formuliert. Also das scheint Equinor scheint an der Stelle kein Einzelfall zu sein. Und der andere Gedanke, den ich durchaus kurios finde, Equinor, wir denken zurück, hat sich umbenannt. Ja, das Unternehmen hieß früher Statoil. Ja, 2018, also wir reden eigentlich nicht von vorgestern, ist schon eine Weile her, hat sich das Unternehmen entschieden, Öl Statoil aus dem Namen zu nehmen, weil das nicht mehr zeitgemäß war. Jetzt gucken wir auf den Kalender. 2025 geht das Unternehmen hin und erhöht dann doch nochmal die Explorationsmengen. Das finde ich durchaus bemerkenswert.
Ganz wichtig dabei ist aber, dass die auch selber das nicht als eine Totalabkehr von einem Dekarbonisierungspfad sehen, sondern was die machen ist, die sagen nicht, wir investieren nicht mehr, die haben 2022 gesagt, die wollen 50%, glaube ich, der Wertschöpfung, die sie so haben, dann in Erneuerbare oder in Dekarbonisierung, CCS und Co. investieren. Davon sind sie zurückgegangen. Die wollen immer noch bis 2045, glaube ich, ihre CO2-Ziele erreichen. Die haben sie nicht wirklich kassiert. Und was da passiert, ist eher nicht eine Abkehr von dem Transformationspfad an sich, sondern eher, dass man sagt, okay, wir haben neue Realitäten, hat der CEO tatsächlich so gesagt, deswegen nimmt man eigentlich den Fuß vom Gas. Also man also man wird da langsamer. Man und dazu muss man ja auch wissen, was die wie die geopolitischen Gegebenheiten sich verändert haben. Die haben Norwegen, glaube schon 22 oder seit 22 ist Norwegen zum Beispiel für Deutschland der wichtigste Öl- und Gaslieferant, was daher rührt, dass Deutschland sich ein ganzes Stück weit von russischem Gas unabhängiger gemacht hat.
Das heißt, wir sind am Ende mitverantwortlich für diesen Strategieschwenk in Norwegen, weil wir sozusagen stärker angewiesen sind auf das nicht russische Gas.
Also die Nachfrage ist auf jeden Fall da und ich glaube auch, dass sozusagen die Signale, die aus den USA kommen, eher dafür sprechen, dass Öl nachgefragt ist und dass dass man bei der Transformation eben weitermacht, aber nicht in dem Tempo, dass man sich 2022 auf die Fahne geschrieben hatte.
Okay. Dann schauen wir vielleicht jetzt nochmal auf das zweite Unternehmen, Vattenfall. Ich muss ehrlich sagen, Vattenfall ist ja jetzt aus deutscher Perspektive auch nochmal interessant. Nicht so sehr wegen vielleicht der Windkraft, wo das Unternehmen ja auch aktiv ist, sondern Vattenfall ist ein ehemaliger Kernkraftwerksbetreiber in Deutschland, betreibt weiterhin Kernkraftwerke in Schweden und baut die auch meines Wissens aus. Und uns steht ja womöglich eine neue Kernkraftdebatte ins Haus, beziehungsweise sie läuft ja eigentlich in Teilen durchaus schon. Was hast du da gehört zum Thema Kernkraft bei Vattenfall?
Das ist richtig. Bei Vattenfall ist es so, dass in Schweden Atomkraft eine große Rolle spielt und dass die schwedische Regierung bis 2035 2500 MW neue Kernkraftwerke bauen will, und das ist für Vattenfall als ein mehrheitlich staatlich kontrolliertes Unternehmen dann auch ein wichtiges Thema. So, und die haben seitdem die Regierung diese Pläne hat, das ist nicht dieses Jahr erst passiert, sondern das läuft schon ein bisschen, haben die eine Debatte darum, wie man das denn umsetzen kann. Und das ist jetzt so im Gange, dass die, sagen wir mal, optimistischer und offener darüber sprechen, dass es wirklich dazu kommt, dass Vattenfall nicht nur die bestehenden Anlagen in Ringhals ausbaut, sondern auch tatsächlich neue Kernkraftwerke bauen könnte. Aber wir sind immer noch bei bauen könnte, weil der Dialog darüber, wie die ganzen Risiken verteilt sein sollen, ist noch nicht am Ende, aber man bewegt sich, so mein Gefühl, ein Stück weit aufeinander zu. Anders wäre es nicht zu erklären, weil vor einem Jahr oder so, da klang das noch nicht so optimistisch in Sachen Atomkraft für Schweden, was neue Anlagen betrifft. Und umgekehrt, was habe ich noch gehört, weil ich natürlich auch nachgefragt habe, wie Vattenfall als ehemaliger Atomkraftakteur in Deutschland auf Deutschland als möglichen auf einen Wiederanstieg schaut. Und da gab es dann aber sehr deutlich gesagt, dass man sich das dann nicht wirklich vorstellen kann.
Aha.
Weil dafür einfach müsste sehr, sehr viel dramatisch viel verändert werden, wie Deutschland sich das vorstellt, wie man die Energie, wie man den Energiemix organisieren will. Hieß es da so.
Ich habe ein bisschen rausgehört, dass in Schweden ja auch schon das Thema ist. Wir bauen neue Kernkraftwerke. Wie sichern wir die Risiken ab? Ja, da geht es ja sozusagen auch ums Geld, muss man ganz klar sagen. Und da gibt es jetzt offenbar ein Entgegenkommen der schwedischen Regierung, so habe ich dich verstanden. Und sowas Ähnliches würde man dann sozusagen in Deutschland auch erwarten, damit man hier nochmal, also damit so jemand wie Vattenfall hier nochmal einen Aufschlag macht im Bereich der Kernkraft.
Ja, ein großer Unterschied ist ja, die schwedische Regierung will wirklich, die haben einen Ausbaupfad sich vorgenommen, der da heißt 2500 MW bis 2035 und bis 2045, glaube ich, 10 GW, also 10.000 MW. Da ist die treibende Kraft mit auch die Regierung. Und was man so hört, ist ja, dass in der Branche generell Atomkraft kann man machen, aber dafür braucht man dann eben, das macht kein privatwirtschaftliches Unternehmen als Geschäftsmodell. Also da braucht es einfach den staatlichen Willen und das auch das Geld der öffentlichen Hand und eine Risikoabsicherung, um das machen zu wollen. Das ist ein sehr politisches Thema. Das ist kein Business Case, der für einen Energiekonzern auf der Straße liegt. So. Und das ist ja, und ich glaube, dass halt der Blick aus dem Ausland auf Deutschland ist eben, da ist Deutschland noch lange nicht. Also das Management sagte halt auch irgendwie, das Interesse an Atomkraft ist anderswo in Europa größer. Und wenn man tatsächlich mal an den Punkt käme, dass in Schweden ein Atomkraftwerk gebaut würde, wir sind eben auch sehr im Konjunktiv, dann danach würde man vielleicht ins Ausland gucken, aber dann auch nicht als erstes nach Deutschland. Wo man sagen kann, okay, vielleicht machen wir da auch nochmal was mit Atomkraft.
Was mich bei der ganzen Diskussion jetzt noch interessieren würde, ist, wurde denn irgendwie darauf eingegangen, ob das Ziel 2035 überhaupt realistisch ist? Weil gucken wir uns jetzt mal in Europa die Atomkraftprojekte an, dann haben wir in Frankreich ambitionierte Ziele, aber das letzte Atomkraftwerk, was ja auch erst im letzten Jahr ans Netz gegangen ist, hatte etliche Jahre Verzögerung. In Großbritannien verzögert sich das Großprojekt. Also 2035 wirkt für mich sehr ambitioniert. Wurde darüber überhaupt gesprochen oder war das überhaupt kein Thema?
Diesen Ausbaupfad, den habe ich mir quasi im Nachgang nochmal vergegenwärtigt in der Recherche zum Thema. Also da geht es eher darum, was man da gehört hat, ist, dass sich das so, sagen wir mal, das Ganze überhaupt erstmal ein Stück weit realistischer geworden ist, als es vielleicht vor einem Jahr noch war, dass man tatsächlich wirklich mal ein Atomkraftwerk Neues in Schweden baut. Aber wir sind sehr, wie ich ja gesagt, also so ist auch mein Gefühl, sehr, sehr noch im Konjunktiv. Da muss noch sich viel bewegen, damit es dazu kommt. Aber wenn es so, da ist eine gewisse Offenheit auch von Seiten des Energiekonzerns eben, also des staatlichen Vattenfall an der Stelle.
Jetzt haben wir natürlich an dieser Stelle mit der Atomenergie ein Fass aufgemacht, was nahezu bodenlos ist. Ja, damit könnten wir den Podcast alleine über Wochen wahrscheinlich füllen, wenn wir alle Argumente pro und contra hier nochmal aufzählen. Das wollen wir vielleicht auch gar nicht, gerade auch mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir können hier erstmal einen Schlussstrich ziehen, mit der Gewissheit, wir haben es nicht erschöpft, dieses Thema. Aber vielen Dank euch beiden, Ron, Philipp, für diesen schönen Austausch. Spannende Themen, wie immer. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch ein kleiner Blick nach vorne, der Ausblick in die kommende Woche. Da steht die E-World vor der Tür, die große Energiefachmesse in Deutschland findet in Essen statt. Wir sind natürlich auch vor Ort, also wer Lust hat, uns zu besuchen, die Standnummer habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber wir sind natürlich auch vor Ort, berichten natürlich auch, führen Gespräche, Interviews, da ist eine Menge los. Da darf man durchaus gespannt sein, freuen wir uns auch drauf und aus dem Anlass gibt es in der kommenden Woche auch nochmal eine Sonderausgabe von diesem Podcast mit einem sehr speziellen Thema, aber wie ich finde, tatsächlich sehr spannendes Thema. Meine Kollegen Chris Seelos und Martin Schra sprechen da über die Bedeutung von Fachmedien für die Energiewende. Fachmedien wie wir es beispielsweise Energate. Da darf man sicherlich gespannt sein, was für Themen es da im Einzelnen geht. Das war sozusagen nochmal ein kleiner Programmhinweis für die kommende Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für Byron und Philipp für die Teilnahme und wünsche allen jetzt noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende.
Auch von mir.
Bis dahin.
Danke. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.